Silla fragt. Der Kontext-Podcast.
Im Kontext-Podcast reden wir heute mit einem Verkehrsexperten, nämlich mit Professor Dr. Markus Friedrich. Er hat einen Lehrstuhl für Verkehrsplanung an der Uni in Stuttgart und ist Leiter des Wissenschaftlichen Beirats des Bundesverkehrsministeriums. Guten Tag, Herr Friedrich.
Guten Tag.
Vielen Dank, dass Sie Zeit für uns haben. Sie haben kürzlich Aufsehen erregt mit einer Studie für das Umweltbundesamt zum Thema Tempolimit. Darüber reden wir gleich auch, wie auch überhaupt über Mobilität, Lebensqualität, Klima und Umwelt. Aber wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich gerne anfangen mit den Ergebnissen der Regierungsberatung zum Klima. Die Ampel hat mit sich gerungen, um nicht zu sagen, hat gegeneinander gerungen. Wer hat gewonnen?
Wer gewonnen hat, das will ich...
Ist ja beim Ringkampf immer so, dass einer gewinnt, oder?
Ja, also ich gucke mir die Ergebnisse an und kann die Frage stellen, hat das Klima gewonnen oder das Klima nicht gewonnen?
Ja,
hat die Verkehrsplanung...
Beantworten Sie zuerst die Frage, hat das Klima verloren oder gewonnen?
Auf den ersten Blick würde man sagen, das Klima hat verloren, weil es die Bedingungen des Klimaschutzgesetzes möglicherweise aufgeweicht werden. Man kann aber auch das anders interpretieren, und das ist das, was ich immer gerne versuche. Man kann sagen, es ist ein Fortschritt, weil sektorale Ziele erstmal weniger effizient sind als sektorübergreifende Ziele. So sagt zumindest die Ökonomie. Wenn man aber sektorübergreifende Ziele macht, wie sie jetzt benannt werden, dann bedeutet es gleichzeitig, dass man wirklich in einen Emissionshandel einsteigen muss. Nur so kriegt man den Ausgleich zwischen den Sektoren hin. Und wenn man das daraus ableitet, dass sie das tun, dann ist es ein Fortschritt. Jetzt muss man mal genau hingucken. Und dann kann man feststellen, dass es bereits die Idee eines sektorübergreifenden Klimaschutzhandels für den Verkehr gibt. Ist von der EU im...
Also Sektor, um das nochmal klar zu machen, ist auf der einen Seite das Wohnen, auf der anderen Seite der Verkehr und so weiter, die unterschiedlichen Sektoren oder Bereiche, die ihre eigenen Ziele bislang formuliert hatten.
So ist es. Selbst. Ja, also das Klimaschutzgesetz unterscheidet, glaube ich, 6 Sektoren, ja. Und jeder muss bisher seine Ziele erreichen. Jetzt wird es erst einmal ungemütlich für den Verkehr. Daraufhin hat die Ampel in ihrem Modernisierungspaket da ein bisschen den Druck rausgenommen.
Ja, das eben. Das ist doch eigentlich jetzt für Herrn Wissing die gute Gelegenheit. Ich kann so weitermachen, die anderen werden schon ausgleichen.
Das ist in der Tat richtig. Wenn man aber jetzt das anders interpretiert und weiterliest, dann stellt man fest, dass in einer Stelle weiter unten in diesem Modernisierungspakt drin steht, dass sie einen CO2-Preis einführen wollen für Lkw. CO2-Preis von 200 Euro die Tonne. Das ist ein sehr hoher Wert. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass in der Ampel lauter Leute sitzen, die den marktwirtschaftlichen Prinzipien folgen, dann müsste man auch tatsächlich sagen, ja, jetzt lasst uns wirklich mal damit handeln. Wenn man im Moment den CO2-Preis anguckt für die Industrie, der liegt ungefähr bei 90 Euro. In dem geplanten Emission Trading für den Verkehr, auf denen sie auch eingehen, da steht ein Deckelbetrag, glaube ich, von 45 Euro drin. Und im Koalitionsvertrag oder in dem Modernisierungspaket steht jetzt 200 Euro. Wenn man jetzt wirklich mal Marktpreise ansetzt, muss es irgendwo was dazwischen sein. 45 Euro, das wäre nicht gut für das Klima. Ja. 90 oder 200 Euro, da würde etwas passieren. Also wenn Sie es ernst nehmen und wirklich ein Emission Trading für den Verkehr einfügen, dann ist es ein Fortschritt. Aber meine Wahrnehmung ist die, dass das auch wieder gedeckelt wird. Und immer dann, wenn es anstrengend wird, schaltet die Marktwirtschaft wieder aus.
Ja, eigentlich hat die SPD ja händeringend gesagt, wunderbar, wir gehen jetzt mit dem Klimaschutz von der Planwirtschaft in die Marktwirtschaft über. Das hat dem Klima bislang noch nicht genützt. Aber wenn es über den CO2-Preis geht, wäre das ein Ansatz. Nur macht ausgerechnet die FDP da mit?
Man hat den Eindruck, dass sie immer marktwirtschaftlich argumentieren, aber in dem Moment, wo es anstrengend ist, dann macht man davon Abstriche, weil man den Bürgern nicht zu viel zumuten will und man will die Bürger mitnehmen. So sind dann immer die Worte, das versteht dann auch jeder. Aber in dem Moment ist es so ein bisschen wie in der DDR, wo man den Brotpreis auch gedeckelt hat, damit die Menschen glücklich sind, wird dann hier an dieser Stelle auch der CO2-Preis gedeckelt. Und das ist dann wieder ein Widerspruch zu den marktwirtschaftlichen Prinzipien.
Ja, diese ganzen Hilfen, die man hat, führen ja zum Teil auch dazu, dass die Leute dann eben nicht mehr so viel sparen, wie sie eigentlich könnten, sondern sagen, wenn es zu viel wird, kriege ich es ja eh erstattet. Gaspreisbremse, Strompreisbremse. Und es kriegt jeder auch, der sich teure Preise leisten könnte.
Wenn man das mit dem Emissionshandel ernst nimmt, dann gibt es so etwas wie eine Klimadividende. Und diese Klimadividende, das sind die CO2-Preise, die wir bezahlen, die werden dann wieder den Menschen zurückerstattet. Und in dem Sinne ist es, wenn man es auf diese Art und Weise macht, es ist sinnvoll. Und wenn man es ja nach irgendwelchen anderen Regeln, die man sich ausdenkt, macht, dann ist es in gewissem Maß beliebig.
Also wenn man das Positive rausnimmt, der CO2-Preis von annähernd 200 wäre für das Klima gut und eine Lkw-Maut auch. Oder ist das das Gleiche?
Also es wird argumentiert, dass die Lkw-Maut so angehoben wird, dass es einem CO2-Preis von 200 Euro entspricht. Ja. Bei einem CO2-Preis von 200 Euro, das hätte Wirkungen auf das Verhalten. In dieser Größenordnung fängt es im Verkehr, bei dem es eine große Zahlungsbereitschaft gibt. In dem Bereich fängt es an, dass die Leute mit Verhaltensänderungen, mit einer Mobilitätswende darauf reagieren würden. Bezeichnend ist, es wird beim Lkw gemacht. Da vermutet man, dass es einfacher ist. Warum macht man es nicht mit dem gleichen Maß beim Pkw-Verkehr?
Sagen Sie es mir.
Das ist unlogisch. Naja, die Erklärung ist ganz einfach. Im Pkw sitzt ein Bürger und im Lkw sitzen relativ rational handelnde Firmen, die das in Form von Spediteuren, die das dann umlegen und zumindest für den Lkw-Bereich auf andere Art und Weise über die Preise wieder zurückgeben.
Ja, die Branche hat ja schon groß gemeckert, das ist ganz klar. Wir müssen das umlegen, das wird so teuer, dass wir das nicht selber wegstecken können. Aber das könnte ja dazu führen, dass vor allen Dingen Güterverkehr auch auf die Schiene geleitet wird, was ja durchaus für das Klima ein positiver Effekt wäre.
Das kann dazu führen, man darf sich aber nicht zu viel erwarten. Man muss immer sich vorstellen, ein Lkw, der zahlt jetzt dann mehr aufgrund dieses CO2-Preises, aber ein Lkw oder auch ein anderes Verkehrsmittel im Güterverkehr, kann auch die Schiene sein, die produziert auch eine gewisse Menge an CO2, da spielen diese Kosten haben einen relativ kleinen Einfluss. Wenn Sie das auf einen Kilometer umlegen und Sie haben hinten in Ihrem Container Ananas oder Computer drin, bezogen auf dieses Gut steigt der Preis relativ wenig. Wir müssen immer davon ausgehen, der Lkw macht ungefähr ein Drittel der Emissionen aus und der Pkw zwei Drittel. Und das Entscheidende ist schon immer noch, auch den Pkw zu bepreisen. Und ja, also Lkw ist ein guter Anfang, übertragt es auf den Pkw und der Modernisierungspakt ist ein Fortschritt.
Die Schiene wird bevorzugt ausgebaut, darüber war man sich dann doch relativ schnell einig, aber es wurde dann auch durchgesetzt, 144 Autobahnprojekte bedürfen auch dringlich eines Ausbaus. Da sind natürlich viele Brücken etc. dabei, die schon marode geworden sind in erster Linie, obwohl es wesentlich weniger Fahrzeuge sind durch den Lkw-Verkehr. Ne? Also ein Lkw, ich weiß nicht, wie viel Pkws der entspricht, um eine Brücke kaputt zu machen, aber eine ganze Menge.
Also ein Lkw, wenn man auf die Kapazität geht, braucht er ungefähr so viel Platz wie zwei Pkw. Aber was die Brücken oder die Infrastruktur angeht, geht das Gewicht ein und das geht in der vierten Potenz ein. Deswegen ist es tatsächlich so, dass die Fahrbahn und auch die Brücken insbesondere vom Lkw Verkehr beeinträchtigt werden und in Anspruch genommen werden. Das ist auch die Begründung für die Lkw-Maut. Dass die extra zahlen müssen, weil sie einen höheren Anteil an der Abnutzung haben.
Sollte jeder dafür bezahlen, wie sehr er der Umwelt, sei es dem Klima oder den Brücken oder der Gesellschaft, schadet.
So, genau. Und das bedeutet, dass man, wenn man sich die Kosten eines Fahrzeuges anguckt, dann gibt es einmal den CO2-Anteil. Der ist beim Lkw vielleicht in Faktor 3 oder 4 höher, verglichen mit einem Pkw. Was aber die Inanspruchnahme der Infrastruktur angeht, der baulichen Infrastruktur, geht es mit der vierten Potenz an. Also ganz was anderes. Da sind es im Wesentlichen die Lkw, die Straßenverkehrsinfrastruktur kaputt machen, wenn man so sagen möchte.
Und so sind Sie bislang auch noch nie annähernd zur Kasse gebeten worden, weder durch die Steuer noch durch den Spritpreis etc.?
Es gibt eine Wegekostenrechnung und diese Wegekostenrechnung in der EU, die versucht, dass diese Kosten, die der Lkw verursacht, dem Lkw zuzuschreiben. Und das wird seit der Einführung der Lkw-Maut ziemlich genau so gemacht.
Okay, also das wird fairer.
Der Lkw zahlt für die Kosten, die er in der Straße verursacht, dafür zahlt er, denke ich, einen angemessenen Preis.
Gut. Also, Sie sehen die Ergebnisse der Regierungsberatung durchaus ausgewogen. Sie haben angemerkt, dass Sie rumpfen jetzt die Nase.
Also es ist dann ausgewogen, wenn man es wirklich mit dem Emissionshandel ernst meint. Gut. Das steht so nicht drin. Es steht so eine angedeutete Variante davon. Aber wenn man es genauer liest, ist es gedeckelt. Und damit ist der Klimaschutz der Verlierer, weil der Pkw nicht nach marktwirtschaftlichen Prinzipien behandelt wird.
Ein Thema ist gar nicht diskutiert worden, weil es ja nicht im Koalitionsvertrag drinsteht. Ich meine, es gibt manche Sachen, die im Koalitionsvertrag drinstehen, die jetzt trotzdem nochmal aufgeweicht werden. Aber das Tempolimit ist für eine Partei in diesem Ampelbündnis unverhandelbar. Und dazu haben Sie eine Studie für das Umweltbundesamt gemacht. Unterm Strich die beste Maßnahme, CO2-Emissionen im Verkehr sehr schnell und sehr kostengünstig zu senken. Nach Ihrer Studie lassen sich sogar 6,7 Tonnen CO2-Emissionen, glaube ich, einsparen statt 1,1, was die FDP in einer eigenen Studie mit, sagen wir, anderem Personal hat erstellen lassen. Warum sind es bei Ihnen so viel? Was haben Sie neu herausgefunden? Warum ist es doch noch viel besser, ein Tempolimit einzuführen, als Sie bislang dachten?
In unserer Studie haben wir verschiedene Datenquellen miteinander kombiniert. Eine Grundlage waren sogenannte Floating-Car-Daten. Wir haben da die Daten des Anbieters TomTom genommen. Und mit diesen Daten haben wir sogenannte Verkehrszustände ermittelt. Verkehrszustände heißt, fahren wir im Stop-and-Go-Verkehr, fahren wir im zähflüssigen, dichten oder im flüssigen Verkehr. Und das konnten wir mit diesen Daten, konnten wir die Fahrleistungen in Deutschland in diese Kategorien eintragen. Also wir wissen, dass in Deutschland ungefähr 642 Milliarden Kilometer Pkw-Verkehr pro Jahr gefahren werden. Und in unserer Studie konnten wir mit diesen Verkehrszuständen sagen, welche Anteile auf diese Verkehrszustände entfallen. Und das haben wir dann kombiniert mit einem Emissionsmodell. Dieses Emissionsmodell ist ein europäisch anerkanntes Emissionsmodell, heißt Handbuch für Emissionsfaktoren. Und dieses Handbuch für Emissionsfaktoren, da sagt, wie viel Emissionen man erwarten kann, wenn Fahrzeuge im Verkehrszustand flüssig oder frei oder Stop and Go unterwegs sind. Und auf diese Art und Weise konnten wir das erste Mal für das gesamte Bundesgebiet diese Werte ausrechnen. Und dann hatten wir einen Ausgangszustand, den haben wir dann so kalibriert und validiert, dass es mit den Werten des Jahres 2018 zusammengepasst hat. Und dann konnte man in dieser Datenquelle Änderungen vornehmen. Zum Beispiel, wir tun mal so, als ob auf all den Streckenabschnitten, auf denen es heute kein Tempolimit gibt oder ein Tempolimit von 130, dass man dann nur noch 80 fahren darf. Und so sind dann die Werte rausgekommen, die wir veröffentlicht haben.
Von welchem Tempolimit sprechen wir?
Wir reden von einem Tempolimit 120 auf Autobahnen und wir haben dann zwei unterschiedliche Szenarien durchgerechnet. Eins ohne Änderungen auf der Landstraße, also Tempo 100, und eine zweite Variante mit Tempo 80. Und wir gehen davon aus, dass man die Variante mit Tempo 80 braucht, um unerwünschte Verlagerungen von der Autobahn in das Nebennetz zu vermeiden. Und diese Maßnahme hat dann auch noch mal größere Wirkungen, was die CO2-Einsparungen angeht.
Die Reaktionen auf die Studie waren erwartbar. Ich darf mal ein Beispiel noch rausnehmen. Das ist Ministerpräsident Kretschmann. Der sagt, ja, ich bin zwar auch für ein Tempolimit, aber liebe Leute, damit werden wir das Klima auch nicht retten. Also er spielt das entsprechend runter, damit es gar nicht zum großen Konflikt wird. Nun kann man sagen, eine Wärmepumpe wird das Klima nicht retten. Wenn ich mit dem Fahrrad fahre, wird das Klima das nicht retten. Das Tempolimit wird das Klima nicht retten. Aber all das zusammen wird es retten. Und das Tempolimit hat den in Anführungszeichen Vorteil, dass, wie Sie es selbst ja auch schon formuliert haben, sofort eingeführt werden kann, ohne großen Aufwand eingeführt werden kann. Und kein Mensch muss mehr dafür bezahlen, sondern er spart sogar nach, wenn er Benzin kaufen muss.
Es ist immer wichtig, die Wirkung einer Maßnahme einzuordnen. Deswegen sind diese Diskussionen hilfreich. Ja. Wenn wir uns mal angucken, was wir bis 2030 erreichen wollen. Wir wollen im Verkehrsbereich und in den meisten anderen Bereichen ungefähr 50% einsparen. Jetzt schaffen wir mit dem Tempolimit ungefähr 5% im Verkehrssektor. Weil wir nur 50% einsparen müssen, sind es auf dem Weg zum Klimaziel 2030 immerhin schon mal 10%. Ja, also 5% ist die Wirkung. Wir müssen ja nur, die verdoppelt sich,
weil allein diese eine Maßnahme.
Diese eine Maßnahme bringt uns im Verkehrssektor 10% der Einsparungen, die wir brauchen. Und das kann man jetzt dann immer überlegen, was ist denn die Alternative dazu? Und die Alternative wäre zum Beispiel 3 Millionen zusätzliche Elektrofahrzeuge. Die wären mit dieser Maßnahme ad hoc verfügbar. Und das Klimaschutzgesetz sagt aus, dass die Überschreitungen, die man in einem Jahr nicht einhält, also die Überschreitungen, dass man diese Überschreitungen dann in den Folgejahren ausgleichen muss. Das heißt, es summiert sich auf. Und ja, da hilft das Tempolimit, dass es sich erst gar nicht aufsummiert. Sonst müssen wir mit Maßnahmen, die erst in der Zukunft greifen, rückwirkend die Überschreitungen abarbeiten. Und das würden wir bis 2045 auch mit einer erfolgreichen Antriebswende nicht schaffen.
Ist doch überhaupt so. Jeder Euro, den wir jetzt noch nicht für den Klimaschutz ausgeben, wird uns wahrscheinlich übermorgen 2 oder 3 Euro kosten. Oder sehe ich das falsch?
Das, glaube ich, kann man so sehen. Also insbesondere, wenn man mit Zertifikaten arbeitet und sagt, es gibt ein CO2-Budget und dieses CO2-Budget ist ein absoluter Wert. Und je weniger von diesem Budget übrig bleibt, umso teurer wird das CO2 am Ende werden. Und wenn man es nicht deckeln würde, wird das sehr stark ansteigen, dieser Preis. Deswegen ist diese Aussage richtig. Das, was wir heute einsparen, reduziert den CO2-Preis in der Zukunft.
Mhm. Ja, über den 1. April müssen wir jetzt nicht reden, obwohl wir in diesem Zeitraum sind. Aber und die Sprüche, über die man nicht mehr diskutieren muss, auch da eigentlich hingehören, wie gegen jeden Menschenverstand war der Vorgänger und der jetzige nicht genug Schilder, müssen wir jetzt nicht weiter darüber diskutieren. Aber geht es beim diesem Reizthema Tempolimit überhaupt noch um Argumente und Fakten oder sind da nicht einfach ideologische Scheuklappen im Spiel?
Jetzt bin ich kein Soziologe, der so etwas untersucht, warum die Leute für oder gegen eine Maßnahme sind. Unser Beitrag war erstmal zu versuchen, einen Wert, den man nachvollziehen kann, den wir bereit sind, jedem zu erklären, der auch in dem Bericht dokumentiert ist, in den Raum zu stellen, dass man eine Entscheidungsgrundlage hat. So, und das weitere Vorgehen ist eine politische Entscheidung, ob man diese Maßnahme als wichtig genug annimmt oder nicht. Und dass Tempolimit ein schwieriges Thema ist, ja, das wissen wir alle.
Ja, das Auto ist immer noch eine heilige Kuh bei uns und gut. Ich will über die ganzen Dinge jetzt eigentlich nicht mehr reden, weil ich mache das schon seit 20 oder 30 Jahren in Interviews. Es hat sich überhaupt nichts geändert. Bleiben wir in einer Reihe mit Afghanistan, Nordkorea, Libanon. Ich glaube, es sind insgesamt 9 auf der Welt.
Also die Aussage kann man durchaus machen, dass das Interessante, was wir jetzt beobachten, es wird das erste Mal, wäre jetzt der Fall eingetreten, dass wir ein Sofortprogramm im Verkehr gebraucht hätten, wenn wir bei der sektoralen Bilanzierung geblieben wären. Das hätte man tatsächlich nur noch mit Maßnahmen von Verhaltensänderungen geschafft. Also bisher auch, oder die einfache Variante sind immer technische Maßnahmen. Dann müssen wir unser Verhalten nicht oder nur sehr wenig anpassen, zum Beispiel dadurch, dass wir elektrische Fahrzeuge kaufen. Aber jetzt wäre nach den Regeln des Klimaschutzgesetzes Maßnahmen notwendig gewesen, die unser Verhalten verändern. Und das ist offensichtlich anstrengend. Und deswegen hat man an dieser Stelle einen Rückzieher gemacht und das aufgeweicht.
Stolz ist die FDP, fällt mir dabei ein, auch die sogenannte Technologieoffenheit. Da kann man auch schon mal die ganze EU oder fast ganze EU gegen Deutschland aufbringen. Aber was hat Minister Wissing damit erreicht, dass ab 2035 weiter Verbrenner zugelassen werden, wenn sie denn mit E-Fuels betrieben werden? Die Herstellung dieser E-Fuels ist eh zu teuer, wir sind zu knapp, wir brauchen das für die Schiffe und die Flugzeuge und vielleicht, wenn noch was für den Bestand der Verbrenner übrig bleibt, aber was erreicht er damit?
Man kann, im Moment wird eine Anlage in Chile immer benannt, als Pilotanlage, die E-Fuels produziert. Dann gibt es Ausbaupläne für diese Anlage bis zum Jahr 2027, wie viel E-Fuels die generieren wird. Wenn man diese E-Fuels in unsere Fahrzeuge packen würde, angenommen, die kommen alle nach Deutschland, dann ist es immer noch weniger, als ein Tempolimit bringen würde. Also diese Anlage in Chile im Vollausbauzustand genügt nicht, um die Wirkungen eines Tempolimits zu ersetzen. Und naja, dann stellt sich wieder die Frage, wenn ein Tempolimit nicht ausreicht, warum sind denn E-Fuels ausreichend? Wir brauchen die E-Fuels und es ist ein wichtiger Energiespeicher. Man braucht sie aber für die Sektoren, die man nicht elektrifizieren kann. Das wären die Flugzeuge, die Schiffe und möglicherweise auch manche Lkw oder Fahrzeuge durchaus der alten Technologie mit Verbrennungsmotoren. Aber nicht neue, alte Technik ab 2035 weiterherstellen.
Soll es doch dem Fahrer eines alten 911ers weiter gemütlich gemacht werden? Der muss sein Auto nicht abwracken lassen, sondern kann weiterfahren. Das reicht ja, ne?
Es reicht und dann müsst ihr den entsprechenden Preis dafür bezahlen. Weil es wird immer so dargestellt, dass Refuels, dass die CO2-neutral sind. Wenn man die aber mal bilanziert, was wird man denn dann feststellen? Da wird das Herkunftsland, das Produktionsland, bei dem werden die Klimawirkungen positiv bilanziert. Also Chile hat dann bekommt dann weniger CO2-Emissionen zugeschrieben. Dann wird das nach Deutschland produziert und hier wird es dem Verkehrssektor wieder als eine CO2-Emission zugeschrieben. Das ist das, was bei dieser ganzen Rechnung vergessen wird. Und auch wenn man sektorübergreifend macht, wird Deutschland zugewiesen. Also für uns ist es nichts anderes von der Bilanzierung her als ein normaler fossiler Brennstoff.
Ich sage das zu Beginn des Gesprächs, Sie sind Leiter des wissenschaftlichen Beirats bei Bundesverkehrsminister Wissing. Haben Sie mit dem, den müssen Sie ja persönlich dann auch kennen. Gab es da schon mal einen Austausch über die Dinge, über die wir jetzt sprechen?
Seitdem Minister Wissing Verkehrsminister ist, hatten wir im wissenschaftlichen Beirat ein Treffen mit ihm zu Beginn seiner Amtszeit. Und da haben wir uns über allgemeine Themen ausgetauscht. Konkret um das Thema Tempolimit und Klimaschutz ging es bei dem Gespräch nicht.
Kommt es dazu noch?
Ich weiß nicht, wie häufig der Minister mit uns reden will. Das entscheidet der Minister selber.
Gut, also ich hätte sonst noch weiter gefragt, was er jetzt alles von sich gibt. Möchte er das sagen oder muss er das sagen? Aber das führt wahrscheinlich jetzt zu weit, was auch Ihre Kenntnisse dazu angeht.
Also da kann ich auch nur drüber spekulieren.
Also viele haben sich ja gewundert, wie er sich verhält, weil er eigentlich als eher Mittler eingeschätzt wurde. Und jetzt ist er doch ein Monolith.
Also ich nehme den Herrn Wissing als eine sehr rationale Person wahr. Und deswegen glaube ich, dass das, was er, wie er gerade Politik macht, dass das seine Absicht ist, das so zu tun. Und er macht Verkehrspolitik, er macht Verkehrsprognosen, er beeinflusst den Bundesverkehrswegeplan, er hat das 49-Euro-Ticket eingeführt. Also es gibt eine ganze Reihe von politischen Maßnahmen, die er tatsächlich ergreift. Also dass er keine Agenda hat, kann man nicht sagen. Man kann überlegen, ob die Agenda, welche Ziele mit der Agenda erreicht werden. Das ist eine andere Fragestellung. Die muss man dann politisch beurteilen.
Ja. Sehen Sie irgendwo eine Handschrift der größten Regierungspartei? Gut, eine andere Frage noch. Was hätten Sie, wenn Sie das sagen hätten, was hätten Sie gerne durchgesetzt beim Mobilitätsgipfel? Wie sieht die Mobilität aus, die Sie sich wünschen? In nachvollziehbaren Schlagworten. Wir müssen jetzt keinen Vortrag halten.
Ich muss keinen Vortrag halten. Erstmal vorneweg. Vor der Klammer, die Ziele setzt die Politik in einer Demokratie. Wenn ich jetzt sage, was ich mir wünschen würde, dann hilft mir das Klimaschutzgesetz, weil ich dann damit einen gesetzlichen Rahmen habe und sage, ich überlege mir Maßnahmen, mit denen wir möglichst, so dass es für die Leute akzeptabel ist, die Ziele des Klimaschutzgesetzes einhalten. Und da, wie ich schon am Anfang gesagt habe, wäre das Konzept des Emission Tradings, des CO2-Handels, eine sinnvolle Methode. Damit schafft man aber nicht alles. Mit CO2-Bilanzierung und Emissionshandel entstehen keine Radwege. Und es ist immer eine gute Kombination aus ordnungspolitischen und preispolitischen Signalen zu setzen. Und wenn man das zusammenbringt, gibt es eigentlich zwei Handlungsfelder. Handlungsfeld 1 ist die Ordnungspolitik. Wenn wir, und dort ist ein großer Bereich das Thema Geschwindigkeiten. Wenn wir mal davon ausgehen, dass es schnell gehen muss, dann suche ich nach Lösungen, bei denen ich wenig bauliche Änderungen machen muss. Man kann sagen, ja, okay, macht mal die, baut die Städte um, baut viel Radverkehrsanlagen, baut die Bahn aus. Alles richtig. Aber viele der Maßnahmen brauchen bei uns 10, 20, 30 Jahre. Ich suche also nach Lösungen, die möglichst schnell gehen. Die Geschwindigkeit ist eine schnelle Lösung. Bei der Autobahn brauche ich eine Änderung der Straßenverkehrsordnung. Dann brauche ich hinterher sogar weniger Schilder, wenn ich das in der Straßenverkehrsordnung so gemacht habe. Ja, und in den Städten, was würde man sich denn da vorstellen? Es gibt immer die Initiativen Tempo 30.
Dürfen die Städte gar nicht für sich beschließen, ne?
Ja, das mag jetzt dann irgendwann kommen. Wenn man jetzt wirklich mal versucht, neu darüber nachzudenken, würde ich mit einem anderen Vorschlag ins Rennen gehen. Das ist jetzt sehr wissenschaftlich. Als Prof darf man das machen, weil man sagen kann, ja, ändert halt die Straßenverkehrsordnung. Der Vorschlag wäre, lasst uns wir haben heute Tempo 30 Zonen und dazwischen drin Verbindungsstraßen mit Tempo 50. Mein Vorschlag wäre, lasst uns die Tempo 30 Zonen in Tempo 25 Zonen umändern. Warum Tempo 25? Einmal, weil das die Geschwindigkeit ist, die man gut mit einem Pedelec fahren kann. Und die anderen Straßen, die Verbindungsstraßen, lasst uns die mit Tempo 40 machen, also nicht Tempo 30, weil das auch noch eine gute Geschwindigkeit für den öffentlichen Verkehr ist. Aber was ich zusätzlich noch will, ich will, dass alle Tempo 30 Zonen einer Stadt, wenn man die so wie ein Barcelona Superblock oder ein Kiez sich vorstellt, in dem innerhalb wenig Durchgangsverkehr sein soll, will ich diese Bereiche mit einem Netz verbinden, das auch für die langsamen Modi, also für den Scooter und für das Fahrrad und den Fußverkehr, geschlossen erreichbar sind. Also es muss ein Verbindungsnetz geben, das sich von jedem Stadtteil oder jedem Barcelona Superblock, wie diese Dinger heißen, ohne auf einem geeigneten Verkehrsweg zum anderen komme. Und immer dann, wenn ich die hochrangigen Straßen berühre, müssen entweder die Autos an der Stelle langsamer fahren oder ich brauche eine Radverkehrsanlage. So wäre eine Vorstellung, wie man mit Geschwindigkeiten arbeiten kann. Und das geht relativ schnell, weil ich keine baulichen Maßnahmen brauche.
Und könnte unter Umständen auch dazu führen, dass der Individualverkehr auf vier Rädern zumindest abnimmt, weil er lohnt sich ja kaum noch.
Er wird im gewissen Maß abnehmen, weil Radfahren einfacher geht. Ich stelle mir auch vor, dass man in diesem Tempo 25 Netz ein Überholverbot für einspurige Fahrzeuge macht. Also dieses Verkehrszeichen hat der Herr Scheuer eingeführt. Pkw dürfen dann Radfahrende nicht überholen. Trotzdem wird es für den Pkw-Verkehr gar nicht so viel schlechter, weil in diesem nachgeordneten Netz, wenn Sie eine Ortsveränderung machen, die vielleicht 10 Kilometer lang ist, dann haben Sie am Anfang ungefähr 500 Meter in diesem nachgeordneten Netz und am Ende auch. Also Sie fahren dort ungefähr 2 bis 5 Minuten in diesem nachgeordneten Netz. Es wird sich gar nicht so arg auswirken.
Sind Sie guter Dinge, wir kommen auch gleich zum Abschluss, bevor Ihr Mikrofon ganz abstürzt, dass wir die Klimaziele, die wir uns gesetzt haben, erreichen? Und wenn ja, reicht das?
Und doch so lange. Ja.
Schade.
Ich glaube, unsere Aufgabe als Wissenschaftler ist, die Politiker zu ermutigen und zu sagen, ja, die Klimaziele können erreicht werden. Wir zeigen euch einen Weg auf, wie es geht. Und ich habe im letzten Jahr immer wieder in Veröffentlichungen und Beiträgen gezeigt, wie wir es schaffen könnten, im Verkehrsbereich die Klimaziele für das Jahr 2030 zu erreichen. Ich denke, dass es jetzt mit den Änderungen des Modernisierungspaktes sehr schwierig wird. Einfach deswegen, weil sich nochmal 2 Jahre Zeitpuffer geben. Man muss bilanzieren über einen größeren Zeitraum und damit haben sie es in meiner Wahrnehmung in die nächste Legislaturperiode verschoben. Und dann ist es zu spät, wenn wir erst dann weitergehende Maßnahmen ergreifen. 2030 ist letztendlich, ja, Sie sagen das zwar anders, aber ich glaube, dass das zumindest im Verkehrssektor damit nicht mehr erreichbar ist.
Wir brauchen gute Wissenschaftler, die richtigen Anregungen geben. Wir brauchen aber, Sie sagen selbst, die Politik entscheidet, dann auch Politiker, die darauf hören, gründlich überlegen und dann zu den richtigen Entschlüssen kommen. Deswegen wünsche ich Ihnen genauso wie uns allen, dass Sie auf kluge Politiker stoßen. Ich bedanke mich für das Gespräch, Herr Friedrich.
Bitte.
Silla fragt. Der Kontext-Podcast.